Ja, servus und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kommt's und Schaut's. Bibel lesen und entdecken von einem Bayern, für euch Bayern und für alle natürlich, die mich da draußen noch verstehen. Ich bin's, euer Benni, und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser dritten Folge. So, und um was soll es jetzt heute gehen, derer Folge? Wir haben uns ja letztes Mal den Johannes angeschaut, wie er von Gott berufen, mit einer Botschaft auftreten ist. Wir haben uns seine Persönlichkeit angeschaut, wir haben uns seinen Charakter angeschaut. Ich habe euch versucht, Johannes als eine vertrauenswürdige Person darzustellen, weil ich denke, gerade er hat so eine wichtige Botschaft und da ist es für uns unerlässlich, dass wir ein Fundament haben, dass wir ihm wirklich glauben können. Und Johannes hat ja die Messlatten wirklich hochgelegt. Aber ich glaube, heute können wir dem Ganzen noch eins draufsetzen. Und das machen wir, indem wir uns heute den anschauen, von dem Johannes gesagt hat, wer nach mir kommt, ist stärker als ich. Und das ist jetzt endlich Jesus Christus. Kommt und schaut selber und macht sich ein Bild. Und dazu lese ich euch jetzt die nächsten Verse vor. Wir sind Markus-Evangelium im Kapitel 1 von Vers 9 bis, 13 will ich lesen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Und da die Song, schauen wir mal, was wir entdecken, und gehen den Text einfach mal Vers für Vers der Reihe nach durch. Als erstes lesen wir mal davon, dass sie Jesus Christus auf den Weg gemacht hat zu Johannes, um sie von ihm taufen zu lassen. Jesus ist von Nazareth in Galiläa, also dem oberen Teil von Israel, losmarschiert und ist an einen Ort gelaufen, von dem man lesen kann, wenn man ins Johannesevangelium zum Beispiel geht, dass es um den Ort Betabara geht. Und Betabara sind ungefähr, also habe ich jetzt mal rausgemessen mit einem Lineal, ich habe so eine Karten hinten in der Bibel drin, und habe es rausgemessen, und das muss eine Distanz von ungefähr 100 Kilometer Luftlinie gewesen sein. Und das ist ja schon mal erst einmal ein ganz schöner Marsch, dass man sich in Anführungszeichen nur taufen lässt. Und über die Taufe berichtet Markus jetzt halt in seinem Evangelium relativ wenig, aber die Ereignisse bei dieser Taufe, die, von der wir jetzt gelesen haben und jetzt nur mal lesen, die übersteigen wirklich alles. Und Markus beginnt damit, dass er versucht, diese Szene jetzt einzufangen, und er schreibt, dass Jesus aus dem Wasser gestiegen ist und dass er den Himmel zerrissen sah. Stell dir mal du das vor, wie das ausschaut. Ich habe da wirklich ein Problem damit. Und dann lesen wir weiter, dass der Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigt. Und die Rede ist ja jetzt hier vom Heiligen Geist. Und ihr kennt es wahrscheinlich für das Büttel aus der Kirchenmalerei. Es ist relativ bekannt, diese Szene, wo eben der Heilige Geist als Taube dargestellt wird, wie er von schräg meistens irgendwo von oben herunter auf Jesus Christus herunterkommt. Und weil das anscheinend noch nicht reicht, hören wir jetzt noch, dass eine Stimme aus dem Himmel ertönt, die sagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stelle ist jetzt schon irgendwie was Besonderes. Wenn ich so ans Alte Testament zurückdenke, dann steht da schon, dass Gott sagt: Lasset uns Menschen machen. Oder beim Turmbau zu Babel sagt er: Lasset uns hinabfahren zu den Menschen. Aber dass es eine Szene gibt, in der die drei Persönlichkeiten der Gottheit wirklich in einem Moment vereint sind und sichtbar sind, das ist wirklich was extrem Besonderes. Aber ich glaube, dass diese Sache auch so passieren hat müssen, weil hat uns das eigentlich was zum Sagen, was da passiert ist? Ist das wichtig für uns? Und ich denke, ja. Denkt man nur mal an das Bild vom Heiligen Geist, wie eine Taube. Lukas schreibt, in leiblicher Gestalt, wie eine Taube auf ihn herabkam. Denkt man an den Heiligen Geist. Im Alten Testament war zum Beispiel das Öl ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Damals wurden mit Öl Könige gesalbt. Und hier sehen wir, dass der Heilige Geist auf Jesus Christus runterkommt. Der Heilige Geist salbt quasi Jesus Christus öffentlich für jeden sichtbar zum Messias. Ja, zum, ja eben, Gesalbten. Es ist ja ein Messias, nichts anderes. Und dann zusätzlich nur, dass der Vater, ja, die Stimme aus dem Himmel, sie sagt, mein geliebter Sohn. Ja, normalerweise redet nur denjenigen mit Sono, wenn er auch der Vater ist. Und so spricht hier der Vater aus dem Himmel direkt seinen Sohn an und bezeugt ihm, dass er Wohlgefallen an ihm hat. So, und jetzt kann man denken, Gott hätte es nicht nötig, noch mehr seinen Sohn zu bestätigen. Also einmal die Salbung durch den Heiligen Geist oder das ausgestattet werden mit dem Heiligen Geist und dann das Wort des Vaters selber, der sich hier für seinen Sohn verbirgt. Und trotzdem setzt Gott meiner Meinung nach noch eins drauf. Und das ist dann der Abschnitt, wo Jesus in die Wüste hinausgeführt wird, um vom Satan versucht zu werden. Der Heilige Geist und der Vater aus dem Himmel haben Jesus Christus ganz klar als Messias und den Sohn Gottes deklariert. Äußerlich. Und jetzt werden wir sehen bei der Versuchung, dass es hier nicht ums Äußerliche geht, sondern um den besonderen Charakter von Jesus Christus. Hier kommt jetzt dann der wirklich göttliche Charakter zum Vorschein. Und bevor wir mit dem Abschnitt der Versuchung starten, möchte ich euch die paar Verse jetzt nochmal vorlesen. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und er wurde von dem Satan versucht und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Wieder verwendet Markus hier nur zwei Verse, um diese Situation zu beschreiben. Aber ich möchte mit euch trotzdem ein bisschen weiter ausholen und dazu ist nötig oder möchte mit euch einfach gern auch noch ein bisschen in die anderen Evangelien reinschauen, was die zu dieser Sache sagen. Als erstes lesen wir davon, wie der Heilige Geist selbst Jesus in die Wüste hinaus treibt. Also hier ist die eine Persönlichkeit Gottes, gebietet quasi der anderen, Jesus Christus, in die Wüste hinauszugehen. Woanders kann man lesen, dass hier auch übersetzt wird und er nötigte ihn, also mit einem gewissen Druck, hat hier der Heilige Geist wirklich dem Sohn befohlen, in die Wüste hinauszugehen. Und woanders lesen wir auch, dass es auch einen Sinn und Zweck hatte. Da steht nämlich dann zum Beispiel, um vom Satan versucht zu werden. Ja, das war wirklich eine Prüfung für den Herrn Jesus Christus. Und weiter lesen wir in Vers 13, dass er jetzt 40 Tage in der Wüste war. Und woanders heißt es 40 Tage, 40 Nächte. Woanders ist dann bei Matthäus zum Beispiel wieder noch der Zusatz. Und als diese 40 Tage zu Ende waren, hungerte ihn schließlich. Ist jetzt nicht gerade wirklich ein Wunder, ne? Und genau jetzt. Jetzt, wo es mit Jesus menschlich gesprochen eigentlich am schlimmsten ist, stell dir vor, 40 Tage, Hitze am Tag, Kälten in der Nacht, Hunger, nichts gegessen, nur vielleicht was zum Trinken. Und jetzt, wo es da richtig schlecht geht, jetzt kommt Satan. Jetzt kommt der große Versucher und versucht, dich zu Fall zu bringen. Aber woraus haben jetzt diese Versuchungen eigentlich genau bestanden? Das lesen wir jetzt in Markus leider nicht. Und trotzdem, da ich es mit euch wahnsinnig gern lesen, ich finde es nämlich so gigantisch, weil hier wird echt beschrieben, wie Jesus Christus in seiner Gottheit versucht wird. Und wenn ich es auf uns übertrage als Menschen, sehe ich hier Versuchungen, wo wir alle fallen, früher oder später. Und das macht diese Geschichte, dieser Versuchung für mich so wertvoll, weil man da wirklich nur mehr erkennen darf, wie groß das Jesus Christus wirklich ist. Die erste Versuchung muss Jesus Christus wirklich drauf haben. Er war ja Gott aber auch ganz ein Mensch. Und nach 40 Tagen in der Wüste ohne Essen, wie wir schon gelesen haben, war er zuletzt hungrig. Und Satan kommt jetzt mit was? Satan versucht ihn, indem er zu ihm spricht, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Vielleicht noch kurze Bemerkung zu dem Satz, wenn du Gottes Sohn bist. Ich denke, es stand nie zur Frage zur Diskussion, ob Jesus Christus Gottes Sohn ist. Satan hat genau gewusst, wer Jesus Christus ist. Bloß einmal, wenn man zurückginge, Jesus Christus ist ja aus der Ewigkeit vom Vater gekommen. Er war Sohn in Ewigkeit und die ganzen geschaffenen Engel, die waren ja damals alle anwesend. Und Satan, also der jetzt Satan ist, war ja früher Luzifer. Und Luzifer war ja eigentlich der, von dem man sagt, der prächtigste Engel. Luzifer ist Lichtträger. Also er muss im Reich Gottes wirklich eine prachtvolle Engelsgestalt gewesen sei, bis er dann letztendlich gefallen ist. Also Satan kennt Jesus Christus aus der Ewigkeit schon. Und wie gesagt, es war nie zur Diskussion gestanden, ob er wirklich jetzt Gottes Sohn ist. Was sagt jetzt Satan hier eigentlich? Er sagt doch eigentlich, weil du Gottes Sohn bist, sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Seht ihr, Satan versucht hier Jesus Christus zu versuchen, indem er möchte, dass er seine göttliche Macht missbraucht, um seine menschlichen Bedürfnisse zum Stillen, die war ja wirklich real waren. Ne? Er war ja wahrscheinlich kurz vom Verhungern menschlich gesehen. Und daraufhin ist es umso erstaunlicher, wie Jesus jetzt reagiert. Ja? Ihr hört ja das an. Und dann sagt er kontert mit den Worten, weil es geschrieben steht. Also er benutzt jetzt hier, um Satan zu antworten, er benutzt jetzt hier ein Vers, der also in der Bibel zu finden ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und diesen Vers erklären wir am besten, indem wir die Bibel selber wieder reden lassen. Gehen wir einfach mal zum Ursprung von dem Vers und den finden wir im 5. Buch Mose im Kapitel 8. Da geht es darum, dass Gott das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste führt. Und sie hatten da irgendwann weder noch Brot noch sonstige Sachen zum Essen und waren ja wirklich ganz auf Gottes Gnade und auf seine Fürsorge waren davon abhängig. Und da kommt auch der Vers her, wo er schreibt, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also die Menschen hatten damals nichts in der Wüste, weder Brot noch andere Sachen zu essen. Und auf Gottes Wort hin fiel das Manna vom Himmel. Und davon konnte sie das Volk dann ernähren. Es war quasi ganz und gar auf Gottes Fürsorge angewiesen. Und das sagt auch der Herr Jesus. Ich werde meine Macht hier nicht missbrauchen, um mich selbst zu bereichern, um meine Bedürfnisse zu stillen, sondern ich werde mich ganz darauf verlassen, dass Gott mich versorgt. So, jetzt hat Satan den Herrn Jesus in dem versucht, dass er ihn dazu bringen wollte, seine menschlichen Bedürfnisse selbst zu stillen, dass er eben nicht in Abhängigkeit von Gott lebt. Und jetzt geht es darum, dass Satan ihn da angreift, wo es um seine Rolle als der Messias geht. Da lesen wir jetzt die Verse in Matthäus Kapitel 4, Vers 5, folgende. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. So, und jetzt haben wir folgendes Szenario. Der Teufel nimmt den Herrn Jesus mit nach Jerusalem, das ist dann die heilige Stadt, und stellt ihn oben auf die Zinne des Tempels. Ich habe jetzt einmal nachgeschaut, der Herodianische Tempel, das waren ungefähr laut dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius, müssen die Höhe dieses Tempels ungefähr 54 bis 60 Meter betragen haben. Wenn du dich dann aufstellst und springst runter, was passiert mit dir? Richtig, du bist einfach nur tot. Und obwohl das total klar ist, was da mit dir passiert, wenn du rausspringst und es total irre ist, menschlich gesehen, versucht Satan es trotzdem. Gell? Er sagt ja wirklich, er wird ja deinen Engeln Befehl geben, wegen dir, dass sie dir auf Händen tragen. Und das ist schon krass. Satan versucht hier wirklich mit einem Vers aus der Bibel, also ganz fromm, gell, versucht er da Jesus dazu zu bringen, sie da runter zum Stürzen. Und dieser Vers, von dem wir gelesen haben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und so weiter, der steht im Buch der Psalme. Und interessant ist, dass sich dieser Vers, da haben die damals genau gewusst, im Judentum, dieser Vers bezieht sich auf den Messias. Also wirklich ganz gezielt auf die Person des Messias. Und dieser Vers ist ja quasi ein niedergeschriebenes Versprechen dafür, dass Gott seinen Messias, seinen Gesalbten bewahren würde. Es hat irgendwie den Anschein, als wenn Satan hier versuchen möchte, einen gewissen Zweifel zu sehen. Ein Zweifel, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Weil wenn ja, wo ist dann das Problem, dass du dich da hinunterstürzt? Und wie reagiert jetzt Jesus? Jesus wiederum reagiert auch mit einem Bibelwort. Und zwar lesen wir hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Genau hier in dem Vers liegt da die Antwort. Es geht Satan gar nicht darum, dass Gott treu wäre oder dass man das beweisen müsste, sondern er will einfach wirklich nur, dass wir Gott versuchen. Und die Bibel sagt eigentlich ganz klar, dass es verboten ist für uns Menschen, Gott in dieser Weise auf die Probe zu stellen. Gott muss man nicht testen. Die ganze Bibel ist ein Zeugnis dafür, dass Gott immer zu seinem Wort steht, dass er immer treu ist. Jesus Christus ist jetzt auch in dieser Versuchung standhaft und treu seinem Gott gegenüber. Aber es reicht dem Teufel nicht. Ganz nach dem Motto, aller guten Dinge sind drei, lesen wir jetzt von einer dritten Versuchung. Und da lese ich euch die Verse, Kapitel 4 in Matthäus, Verse 8 bis 10 vor. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. So, folgendes Szenario. Also der Satan nimmt jetzt Jesus Christus mit auf einen hohen Berg. Von dem Berg wissen wir jetzt nichts, weder wie hoch das er wirklich war, nur wo er genau war. Steht hier nur von einem hohen Berg. Und Satan hatte anscheinend die Fähigkeit, dem Herrn Jesus alle Reiche und ihre Herrlichkeit in einem Augenblick, lesen wir zum Beispiel bei Lukas, zu zeigen. Und er sagt, dir alles will ich dir geben. Was für eine Versuchung, gell? All die Reiche der Welt zum Sehen, die Herrlichkeit, die Macht, die damit verbunden ist. Was war das jetzt für eine Versuchung für uns Menschen, gell? Und er sagt dann auch noch, dir will ich das alles geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und hier können wir also fortsehen, ohne dass wir lange überlegen, wie Satan ist. Er ist bereit. Er hat, das lesen wir an anderer Stelle in der Bibel, das ist ihm alles übergeben. Diese ganze Welt, er ist der Fürst dieser Welt zum Beispiel, steht geschrieben. Und dass ihm das jetzt alles übergeben ist, zur Verwaltung bis zu einer bestimmten Zeit. Und er kann damit machen, was er will und er gibt es, wie man will. Und er ist bereit, alles herzugeben. Warum? Oder für was? Für das, dass ihn Jesus anbetet. Er will Anbetung. Und das ist im Satan so ziemlich alles wert. Und der Herr Jesus sagt das auch ganz klar, gell? Indem er sagt, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Das ist das wahre Wesen Satans. Sein Wunsch ist es, das zu bekommen, was nur Gott zusteht. Die Anbetung und dass ihm gedient wird. Aber hier ist Jesus Christus einfach wieder treu und steht zu seinem Gott und erhebt Gott über alles und ist nicht bereit, sich dem Willen Satans zu unterwerfen für irgendwelche weltliche Dinge, die Eva ginge. So, nun sind diese drei großen Versuchungen vorbei. Und im letzten Vers von Vers 11 lesen wir, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Der Jesus ist durch, vorerst durch die Versuchungen. Und jetzt erweist sich Gott eben wirklich als treu, indem er Engel schickt, um ihn zu versorgen und ihm zu dienen. Es ist jetzt schon interessant, gell? Jetzt ist die Versuchung vorbei und jetzt kriegt der Sohn wirklich alles, auf das er vorher verzichtet hat. Er hat verzichtet darauf, sich selber mit seiner göttlichen Macht Steine in Brot zu verwandeln. Jetzt kriegt er Brot und er hat darauf verzichtet, dass er die Engel in Anspruch nimmt, um ihn zu retten, wenn er sich runterstürzt. Jetzt kommen die Engel und er hat darauf verzichtet, den Satan anzubeten und ihm zu dienen. Und jetzt dient Gott, der Vater, ihm. Alles nur, weil Jesus Christus treu war. Und damit waren wir jetzt auch durch mit dem Bibeltext wieder. Ich hoffe, es war euch nicht zu lang oder kurz langweilig. Ja, und so darf ich jetzt ganz gerne nochmal auf den persönlichen Part eingehen. Ich sage ja immer, dass die Bibel aktuell ist und dass sie in unser Leben spricht. Und da möchte ich jetzt dann einfach gerne nochmal mit euch gemeinsam ansetzen, dass wir uns nochmal Gedanken machen. Ich möchte jetzt am Ende einfach eine Frage stellen und diese Frage auch mitgeben. Stell dir die Frage, oder lass dir die Frage von mir stellen, besser gesagt, was muss Gott für dich persönlich tun, dass du ihm glaubst, dass du ihm vertraust? Schauen wir uns nochmal Jesus an, schauen wir uns nochmal Johannes an. Gott schickt Johannes mit einer Botschaft, wo er uns auffordert, umzukehren von unserer Gesinnung, von unserem Lebenswandel, von unserem falschen, gottlosen Wandel. Und er legt Wert darauf, dass Johannes einen vertrauenswürdigen Charakter hat, dass er glaubwürdig ist. Als nächstes schickt er seinen Sohn, den er durch den Heiligen Geist als Messias bestätigt, von dem er selbst der Vater aus dem Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott selber schickt ihn in die Wüste mit dem Zweck, dass Satan ihn versucht, um herauszustellen, dass Jesus Christus absolut sündlos, rein, absolut ganzer Mensch und ein ganzer Gott ist. Jesus hat Gott zu 100% vertraut. Er hat seine Treue nie in Frage gestellt und er hat niemals versucht, seine Macht zu missbrauchen oder sie selber zu bereichern. Was kann Gott noch tun, damit du ihm glaubst und vor allem, dass du Jesus glaubst? Es ist so wichtig, ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass wir eine Basis haben, auf das wir unser Vertrauen setzen können, dem wir glauben können, weil eben Jesus auch jetzt dann auch eben mit einer Botschaft auftritt und die Menschen herausfordert, dich herausfordert, mich herausfordert. Ja, Jesus wird kommen und wird sagen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, tut Buße und glaubt an die gute Botschaft. Aber um das soll es dann wirklich jetzt beim nächsten Mal erst gehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, egal wann es das Herz. Danke fürs Zuhören und ich freue mich wirklich aufs nächste Mal wieder, wenn es dann heißt, kommt und schaut's. Lieben Gruß, euer Benni.